Heute wollen wir euch einladen zur größten Buchmesse Österreichs, nämlich zur Buch Wien.
Genau, das ist eines unserer Jahreshighlights. Wir freuen uns jedes Jahr auf die Buch Wien, denn wir dürfen auch dieses Mal einen Live-Podcast aufzeichnen mit einer ganz besonderen Gästin.
Dieses Jahr ist die Autorin Nicole Seifert bei uns, die ihr wahrscheinlich schon kennt, wenn ihr Fans dieses Podcasts seid.
Wir werden mit ihr gemeinsam über ihr Buch »Einige Herren sagten etwas dazu« sprechen. Da geht es um die vergessenen Frauen der Gruppe 47, welche spannenden Lebensgeschichten sich hinter diesen Frauen verbergen und welche Bücher ihr unbedingt lesen solltet.
Wir verlosen außerdem eine Tageskarte für die Buch Wien unter unseren Steady-Mitgliedern. Wie könnt ihr da mitmachen? Das geht ganz einfach. Und zwar werdet bis zum 16.11. um 23.59 Uhr, da sind wir streng, Steady-Mitglied von Die Buch.
Mit einem kleinen Beitrag seid ihr schon dabei und bekommt außerdem tolle Goodies von persönlichen Treffen mit uns bis zu regelmäßigen Buchverlosungen. Und ihr könnt eben auch eine Tageskarte für die Buch Wien gewinnen. Alle Infos findet ihr auf steadyhq.com/diebuchpodcast und in den Shownotes. Macht mit und wir freuen uns auf euch.
Hallo und herzlich willkommen bei Die Buch, der feministische Buchpodcast.
Die Buch ist ein Podcast über Bücher von Frauen und Themen, die uns als Menschen bewegen, aus einer feministischen Perspektive.
Für Bücherwürmer und Lesefaule, für FeministInnen und alle, die es noch werden wollen.
Ich bin Sophia.
Und ich bin Julia.
Liebe Julia, weißt du eigentlich, wie alt ein Tropfen Wasser ist? Und wo der schon überall herumgereist ist?
Oh mein Gott, okay, diese Frage habe ich mir noch nie gestellt. Ich kann mir vorstellen, dass ein Tropfen Wasser ziemlich alt ist, wenn er schon mal runtergeregnet ist auf die Erde und wieder verdampft ist und wieder runtergeregnet ist. Also ohne mich jetzt tatsächlich auszukennen, ihr wisst, ich bin keine Naturwissenschaftlerin, würde ich sagen, wahrscheinlich ziemlich alt.
Ja, da bist du sehr gut dabei mit deinem Tipp. Das stimmt, weil die Gesamtmenge, die wir so an Wasser haben auf der Erde, bleibt meistens gleich. Also da kommt gar nicht so viel neues Wasser auf die Erde von dem, wie das Wasser überhaupt auf die Erde gekommen ist. Und der erste Urozean ist schon vor 4,3 Milliarden Jahren entstanden. Und du hast recht, das Wasser bleibt natürlich nicht da, wo es ist, sondern es reist. Es verdampft, es regnet wieder ab, es ist in Wolken, in Seen, in Flüsse. Und je nachdem, wo es ist, ist es unterschiedlich, wie lang das Wasser dort bleibt. Zum Beispiel in der Atmosphäre bleibt das Wasser so 8 bis 10 Tage. Also wenn es runterregnet, kannst du dir denken, ah, das war schon 8 bis 10 Tage da irgendwo in der Atmosphäre oder in Wolken drinnen. Im Grundwasser ist es anders, da ist es so zwischen 100 Jahren bis mehreren 1000 Jahren, je nachdem, wo es gespeichert ist. Und bis sich die Wassertropfen im Meer einmal erneuert haben, dauert es 2600 Jahre circa.
Wow, okay.
Also ziemlich unterschiedlich alt ist das Wasser, dort wo es ist, aber auf jeden Fall hat es schon sehr, sehr viel gesehen.
Ja, spannend. Das nächste Mal, wenn ich mir den Regen über die Haut rinnen lasse, werde ich daran denken, dass das eigentlich nur altes Abwasser ist.
Ja, genau. Das ist schon. Dann bekommt das Wort Frischwasser gleich eine sehr neue Konnotation, oder?
Genau. Ich meine, ich finde das ja jetzt sehr spannend, aber was hat Wasser mit Literatur zu tun, Sophia?
Julia, eine gute Frage. Wir sind nämlich immer noch ein feministischer Buchpodcast. Und natürlich hat diese Frage etwas mit dem Buch zu tun, das ich dir heute vorstellen möchte und euch allen natürlich auch, die ihr gerade zuhört. Und zwar habe ich ein Buch gelesen, das heißt There Are Rivers in the Sky von Elif Shafak, das heuer 2024 im Viking Verlag erschienen ist. Und weil Elif Shafak eine tolle, berühmte Autorin ist, ist es auch gleich auf Deutsch erschienen. Und zwar heißt es da Am Himmel die Flüsse. Ich habe es aber auf Englisch gelesen, eben unter dem Titel There are Rivers in the Sky.
Ich weiß ja, dass du ein Fan bist von Elif Shafak. Ich kann mich auch gut erinnern, dass wir, als wir im Sommer gemeinsam auf Urlaub waren, dass du dieses Buch da gelesen hast. Wir hatten ja auch schon eine Folge zu Elif Shafak, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege.
Das stimmt. Und zwar hatten wir eine Folge zu The 40 Rules of Love von Elif Shafak. Das war echt eine unserer ersten Podcast-Folgen. Und zwar Folge Nummer 7. Wow.
Krass.
Vor über 100 Folgen.
Also es ist fast so, als wären unsere Folgen Wassertropfen, die immer wieder runterregnen.
Genau. Elif Shafak ist unser, wir haben einen Elif Shafak-Zyklus. Also ja. Ihr könnt euch dann wünschen in 100 Folgen, welches weitere Buch von Elif Shafak wir vorstellen können.
Das heißt aber, dass wir manche Autorinnen auch öfter als einmal vorstellen können. Ist das so, Sophia?
Jetzt rede ich mich hier in eine gefährliche Falle rein, die irgendwo bei Jane Austen enden wird. Ich gehe nicht weiter auf diese Frage ein. Und nein, das stimmt. Wenn ich ein zweites Buch einer Autorin vorstelle, dann darfst du das eigentlich auch machen.
Puh, ja. Man bedenke auch noch dazu, dass nächstes Jahr 250 Jahre Jane Austen Jubiläumsjahr ist. Ah, könnte sein, dass dieser Tropfen wieder auf uns herunterregnen wird. Aber Okay. Heute geht es nicht darum, sondern um Elif Shafak. Also, worum geht es in There Are Rivers in the Sky?
Das stimmt. Also bei There Are Rivers in the Sky verbindet tatsächlich ein Wassertropfen unterschiedlichste Charaktere in unterschiedlichsten Zeiten und an unterschiedlichsten Orten. Und ja, wir werden uns in dieser Podcast-Folge damit beschäftigen, wie dieser Tropfen Wasser die Charaktere verbindet, welche Geschichten da auch aus einer feministischen Perspektive besonders interessant sind. Und ich muss sagen, ich habe ein paar Rezensionen gelesen und der Guardian schreibt zum Beispiel, dieses Buch ist zu opulent. Und ich werde euch natürlich auch sagen, was ich von dem Buch und von dieser Rezension halte. Mhm. Ja, aber um was geht es eigentlich? Also in der ersten Szene des Buches befinden wir uns im antiken Mesopotamien. Dort herrscht gerade der letzte große Herrscher Assyriens, Assurbanipal, und der besitzt eine große Bibliothek. Und in dieser Bibliothek befindet sich der Gilgamesch-Epos. Hast du von dem schon mal was gehört?
Ja, gehört, und ich kann es aber nicht mehr erklären, was es war.
Sehr gut, das geht mir auch bei den meisten Dingen so. Also dieser Epos zählt zu den ältesten schriftlichen Dichtungen, vermutlich so 1800 bis 1500 vor Christus. Und in dieser schriftlichen Dichtung kommt auch die Geschichte einer großen Flut vor. Und wenn ich jetzt große Flut sage, denken vielleicht viele von euch an eine andere große Flut, und zwar die, die in der Bibel vorkommt oder auch in der Tora. Und das Besondere war, als man diesen Gilgamesch-Epos im Westen entdeckt hat, dass man draufgekommen ist, diese Geschichte der großen Flut ist eigentlich viel älter als der Teil der Bibel, also so 1000 Jahre älter circa. Und das war natürlich damals eine sehr große Entdeckung, hat auch sehr viele religiöse Überzeugungen in Frage gestellt. Also wir reisen mit dem ersten Wassertropfen in das alte Mesopotamien, und dieser Gilgamesch-Epos wird uns auch immer wieder begegnen. Zum Beispiel, wenn dieser Wassertropfen weiterreist und als Schneeflocke herunterschneit, Anfang des 19. Jahrhunderts. Dort wird ein junger Mann, Arthur Smith, an der Themse geboren. Wir reisen also nach London. Er wird in die ärmsten Verhältnisse hineingeboren, und dieser Charakter basiert tatsächlich auf einer echten Person, George Smith, der Übersetzer dieses Gilgamesch-Epos ist. Also wir sehen schon, der erste Zyklus, den dieser Wassertropfen nimmt, verbindet zwei Geschichten in zwei sehr unterschiedlichen Jahrhunderten, ja sogar Jahrtausenden, über diesen Gilgamesch-Epos. Und wir reisen weiter und kommen 2014 in Tigris heraus. Dort, wo Tigris ist ein Fluss im Mittleren Osten und fließt unter anderem durch die Türkei und durch den Irak. Und dort gibt es Narin, sie ist ein jesidisches Mädchen. Und Narin hat eine sehr enge Beziehung zu ihrer Großmutter, die eine Heilerin ist, die auch Wasser aufspüren kann. Und hier gibt es sehr viele verschiedene Geschichten, jesidische Geschichten, die erzählt werden. Und Narin soll getauft werden. Doch ihre Taufe wird von einem Bagger unterbrochen, denn in der Türkei werden viele Dämme gebaut für Wasserkraft und dabei Orte überflutet, auch Siedlungen von Menschen überschwemmt, oft eben in sehr undemokratischen Verhältnissen. Und so gehen Narin und ihre Großmutter in den Irak. Und wenn wir dran denken, was 2014 im Irak passiert ist, dann hat dort auch unter anderem ein Krieg begonnen rund um den Islamischen Staat, und der war ziemlich schlimm für viele Frauen und Mädchen. Und auch das wird in dem Buch erzählt, da kommen wir später nochmal drauf zurück. Und ein Charakter gibt es noch, liebe Julia, bist du noch dabei?
Natürlich, ich bin voll gespannt. Ich habe schon alle Fragen, die ich jetzt an dich habe, so in meinem Kopf gespeichert, wie in einem Reservoir. Oh mein Gott, ich werde so viele Wasserwitze machen. Schlechte.
Mehr schlechte. Wassermetaphern. Ja. Du kannst dich dann mit Elif Shafak messen, weil sie macht auch sehr viele Wassermetaphern in diesem Buch.
Sehr gut.
Also wir reisen auf jeden Fall zu Saleka, wieder nach London in die Jetztzeit. Und Saleka ist eine Wissenschaftlerin, die sich mit Wasser beschäftigt. Was ich sehr spannend finde, weil durch sie bekommen wir auch so ein bisschen die hydrologische Perspektive auf diese Geschichten. Sie lebt auf einem Hausboot an der Themse, befindet sich gerade in Scheidung und ihre Eltern starben bei einer Flut am Fluss Tigris. Und deswegen ist sie bei ihrem reichen Onkel aufgewachsen. Und Saleka lernt eine Frau kennen, die eine Tattoo-Künstlerin ist und die hat sich auf sumerische Zeichen spezialisiert. Das sind diese Zeichen, die uns wieder zum Gilgamesch-Epos führen, weil dieser oft in dieser Art von Schriftzeichen geschrieben wurde. Und das war wieder der Arthur Smith in dem Buch, der das zum ersten Mal entziffern konnte. Ja, und so ist es nicht nur der Tropfen Wasser, der diese Charaktere verbindet, sondern auch viele Symbole, wie zum Beispiel die sumerischen Zeichen, der Gilgamesch-Epos, der die Charaktere miteinander verwebt.
Sehr, sehr spannend. Interessant. Ich glaube, das ist mir recht neu, diese Art der Erzählung und wie eben verschiedene Charaktere auf diese Art und Weise verknüpft werden. Was ich mich jetzt gefragt habe, war, hat der Wassertropfen selbst eine Stimme? Also ist er auch personifiziert oder ist das mehr ein, sag ich mal, narrativer Strang, der einfach nur von Figur zu Figur führt?
Also er hat selber keine wirkliche Stimme. Wir sehen manchmal etwas aus der Perspektive vom Wassertropfen, aber vor allem am Anfang und dann wieder eher so der rote Faden, würde ich sagen. Dieser Tropfen, der dann zum Beispiel aus einem Wasserhahn auf dem Hausboot der Themse wieder herauskommt oder eben als Schneeflocke. Oder als Wassertropfen im Haar von Assurbanipal, dem großen Herrscher und sehr brutalen Herrscher übrigens von Assyrien.
Wird er auch mal zur Wolke?
Er steigt auf in die Wolke und regnet herab, aber wir sehen es nicht aus der Perspektive der Wolke. Das wäre wahrscheinlich zu weit weg von den Charakteren. Aber gute Frage, weil Elif Shafak hat nämlich schon ein Buch geschrieben aus der Perspektive eines Feigenbaums, wo wirklich auch der Feigenbaum sprechen konnte.
Okay, cool. Wow. Das heißt, das hat schon bei ihr Tradition.
Ein bisschen, ja. Ich glaube, sie interessiert sich sehr auch für diese Verknüpfung von Umwelt, Natur und Geschichten. Und ja, und sie ist generell, also ich finde, sie ist eine tolle Geschichtenerzählerin. Also ich kippe wirklich in ihre Bücher so hinein. Und das ist für mich, ja, was ganz Besonderes. Und ich muss sagen, mich hat das Buch auch voll angesprochen, weil ich liebe auch Wasser. Das ist für mich... Ich liebe es, im Wasser zu sein, zu schwimmen, ob es vor allem in Seen, aber auch im Meer. Aber ich finde auch die politischen Aspekte vom Wasser extrem spannend. Also so auch mit, beruflich beschäftige ich mich auch mit Wasser und Konflikten zum Beispiel. Wie führt Wasser zu Krieg oder zu Kooperation? Das ist viel mehr als nur das faire Management von Wasser. Wer hat Zugang zu Wasser? Aber auch eben diese ganzen Mythen, die sich ums Wasser ranken, die ganzen Sprichwörter, die wir mit Wasser verbinden, das ist einfach so etwas Grundlegendes im Leben. Und ich finde diese Vielseitigkeit von Wasser total anziehend. Und deswegen hat mich das Buch, wie ich darüber gehört habe, auch gleich angesprochen.
Ja, das wäre auch eine Frage gewesen an dich. Und zwar, wie du das aus deiner beruflichen Perspektive gelesen hast oder welche für dich vielleicht interessanten Aspekte aus dieser politischen Sicht in dem Buch zu finden waren. Weil es ist ja trotzdem ein Roman, der eben auf Einzelschicksale sich bezieht. Aber wie fandest du diese politische Komponente in dem Buch?
Also ich fand sie sehr spannend, gerade auch, weil es ja auch diese bisschen Konflikte um Wasser gibt, wie zum Beispiel dieser Dammbau in der Türkei. Und da spielt es auch zusammen, dass die Jesidinnen eine Minderheit sind, die in ganz vielen Ländern zu ganz vielen Zeiten schon verfolgt wurden. Hier ist es eben so, dass das Dorf in der Türkei einfach nicht so viel wert ist und quasi geopfert wird der großen Nachfrage in Energie und den Dammbau. Und die Leute, ja, bekommen vielleicht eine kleine Entschädigung, aber sie werden eigentlich nicht wirklich gefragt. Was auch wichtig ist, die Geschichte von den Jesiden geht ja dann weiter eben mit Anfang 2014 durch den Islamischen Staat, wo tatsächlich ein jesidischer Genozid verübt wurde. Und ich kann mich schon erinnern, dass es auch immer wieder in den Medien vorkam damals. Aber trotzdem eigentlich nicht so präsent war bei uns, finde ich. Und da finde ich das so wichtig, dass Elif Shafak eine Geschichte aufgreift und auch fragt, wo sind denn die unerzählten Geschichten? Und die Geschichte der Jesiden, Jesidinnen ist sicher eine der unerzählten Geschichten. Und Elif Shafak fragt hier halt, wo ist diese andere Seite, die vergessene Seite, die nicht von den Mächtigen erzählt wird? Laut der UNO wurden 5.000 bis 10.000 Jesiden, Jesidinnen ermordet und 7.000 entführt und versklavt. Und das hat natürlich auch eine Gender-Komponente, weil zum Beispiel viele Männer und ältere Frauen getötet wurden. Buben sind als Kindersoldaten verwendet worden und Mädchen und jüngere Frauen wurden tatsächlich versklavt und vergewaltigt. Also das ist schon wirklich ziemlich, ziemlich schlimm, was da passiert ist. Und es kommen auch einzelne Szenen wirklich in diesem Buch vor, wie zum Beispiel diese Flucht von vielen Jesiden, Jesidinnen zu einem Berg, der heißt Berg Sinjar im Irak, und wie sie dort ganz starken Durst hatten. Bis jetzt sind noch viele verschwunden. Und Elif Shafak erzählt auch in einem Interview, dass sie dann eben gehört hat, dass in Ankara erst vor kurzem ein Mädchen aufgetaucht ist, gleich in der Straße, wo die Autorin, wo Elif Shafak aufgewachsen ist. Und sie wurde dort befreit, weil sie noch immer dort als Sklavin gehalten wurde, in einem türkischen Haushalt. Und sie hat das auch betroffen gemacht, dass das so nah ist und ja irgendwie offensichtlich sein muss, aber da auch niemand etwas dagegen sagt.
Das klingt so, als wäre die Situation von Frauen weltweit sehr präsent auch in diesem Buch. Was hat dich denn aus feministischer Perspektive auch an dem Buch sonst noch interessiert?
Ja, es kommen wirklich spannende Bilder vor, und zwar zum Beispiel auch Nisaba. Nisaba ist eine vergessene Göttin, kann man sagen. Und ich habe auch das erste Mal von ihr in diesem Buch erfahren. Also ich muss sagen, ich habe wirklich einiges gelernt in diesem Buch. Und ich glaube, Elif Shafak hat wirklich viel recherchiert. Es sind wirklich auch viele Querverweise drinnen. Und wenn ihr euch für eben alle möglichen Mythen und feministische Perspektive auf Wasser und so weiter interessiert, dann kann ich euch das sehr empfehlen. Und Nisaba war nämlich ursprünglich eine Getreidegöttin und eine Göttin der Landwirtschaft, auch eben im alten Mesopotamien und der Ernte. Und später hat sie weitere Funktionen bekommen, weil eben gerade in der Landwirtschaft und im Handel mit landwirtschaftlichen Gütern musste man halt auch immer aufschreiben, wer schuldet wem was, mit wem habe ich gehandelt. Und so wurde Schrift und Landwirtschaft einfach sehr miteinander verknüpft. Und später hat sie auch weitere Funktionen bekommen, wie eben die Göttin der Literatur zu sein. Später wird dann diese geschriebene Sprache immer komplexer und immer kunstvoller und ihre Rolle als Literatur, als Schriftgöttin auch immer wichtiger. Und ganz viele Gedichte oder Schriftstücke, die so auf Tontafeln geschrieben wurden, enden mit Praise to Nisaba, also Lobpreis zu Nisaba. Aber, wie wir wissen, auch hier hat das Patriarchat leider sehr stark zugeschlagen. Und nach ist Nisaba verschwunden. Und, wie sollte es anders sein, sie wurde ersetzt durch einen neuen männlichen Gott der Schreibkunst, der Nabu heißt. Und im Buch wird das so ein bisschen erklärt, wie die Gesellschaft wird patriarchaler und so passen weibliche Gottheiten auch immer weniger ins Bild. Und Nisaba bleibt schon noch irgendwie präsent, aber sie wird eben zur Ehefrau Nabus ja, zurückgestutzt. Und was ja auch spannend ist, ist, dass es vorher quasi eine Göttin des Schreibens gab und später nach und nach in dieser Gesellschaft wurde Frauen sogar das Schreiben verboten. Also das ist schon ein ziemlich krasser Wandel eigentlich.
Ja, wir brauchen eh noch eine Schutzgöttin für unseren Podcast, oder? Ich meine, wir sind jetzt nicht so wahnsinnig spirituell unterwegs hier, aber eigentlich
kann sowieso nicht schaden eigentlich.
Ja, ist vielleicht ein bisschen so kulturelle Aneignung, wenn wir das machen, aber wenn ihr Ideen habt für Göttinnen der Literatur, könnt ihr uns ja schreiben. Vielleicht gibt es genau. Noch was wir nicht kennen.
Dann werden wir auch immer enden mit Praise to Nisaba am Ende. Ja, das stimmt. Ja, das ist spannend. Ja, aber das habe ich auf jeden Fall interessant gefunden. Und auch eben andere Beziehungen unter Frauen, zum Beispiel diese Beziehung von Großmutter zu Enkelin, diese orale Erzähltradition, die sie aufgreift, traditionelle Methoden, wie zum Beispiel das Wassersuchen und wie es auch das weitergegeben wird in der weiblichen Linie. Und ich habe das auch interessant gefunden, weil es gibt eben dieses Suchen von Wasseradern. Und das fand ich irgendwie lustig, weil ich kenne das selber aus. Kennst du das eigentlich auch, dieses Wasseradern suchen? Also ich kenne das so von früher, von daheim. Ich weiß nicht, ist das so ein ist kein Oberösterreich-Ding, oder Julia? Oder gibt es schon weiter verbreitet?
Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, das ist relativ weit verbreitet. Korrigiert mich gerne, aber ja, ich glaube nicht, dass Oberösterreich oder das Müllviertel da ein Monopol hat auf diese Idee.
Ich glaube schon, dass wir manchmal so ein sehr abergläubisches Stück Land in Österreich sind. Aber mir wurde auf jeden Fall früher gesagt, wenn du nicht schlafen kannst, also liegst du wahrscheinlich auf einer Wasserader.
Ich glaube, das war eine Rohrleitung in deinem Haus.
Wahrscheinlich. Wir hatten auch eine Fußbodenheizung, vielleicht liegt es daran.
Wirklich.
Die Fußbodenheizung geht durch deinen Kopf. Naja, aber auf jeden Fall kommt das auch im Buch vor und die Großmutter hat dieses Talent, Wasser aufzuspüren. Und ich fand das so schön, weil es kommt einmal vor, dass dieses Wassersuchen das ist ein Talent quasi, aber es besitzt nicht eine Person und eine Person sagt, ich habe dieses Talent, sondern es ist eine Gabe, die man gut behandeln muss, bevor man sie an die nächste Generation weitergibt. Und ich fand das einfach eine so schöne Beschreibung von einem Talent, dass es nichts ist, was ja bei uns oft so ist, naja, ich habe das Talent und jetzt bin ich das Genie oder so und das macht mich so aus, sondern es ist was, auf was ich Acht geben muss, um es dann auch weiterzugeben. Und das fand ich eine sehr uneitle Vorstellung von Talent irgendwie. Ja, und natürlich finde ich auch diese Geschichten sehr spannend im Zuge von Klimakrise, Umweltkrise. Wir leben einfach in einer Zeit, wo Trinkwasser knapp ist. Und wir haben ja gehört, okay, Wasser verändert, die allgemeine Menge an Wasser auf der Welt verändert sich nicht wirklich, aber das Wasser, was wirklich trinkbar ist, das verändert sich schon, weil das wird verschmutzt, das wird versalzt. Und ja, davon sind auch Männer und Frauen unterschiedlich betroffen oder auch von Extremwetterereignissen wie Überschwemmungen. Zum Beispiel können in vielen Ländern Frauen einfach schlechter schwimmen als Männer, weil sie weniger Zugang haben, das zu lernen. Und deswegen sind sie bei Überschwemmungen auch eher bedroht wie Männer. Oder die Risikostufen richten sich eher nach Männern von der Stärke der Flut und Frauen und Kinder, die vielleicht kleiner sind, werden da weniger berücksichtigt. Also das ist schon auch sehr spannend, finde ich, wie eben Wasser, Wasserknappheit oder Wasserüberschuss im Sinne von Überschwemmungen auch Männer und Frauen unterschiedlich betrifft und welche Gender-Komponente es da gibt.
Sehr, sehr spannend.
Und ich muss sagen, es ist auch in diesem Buch eben schon viel, man merkt schon, Elif Shafak möchte so ein bisschen Bewusstsein schaffen für Wasser, für die Kostbarkeit von Wasser. Aber eben nicht nur aus dieser Perspektive, wow, wir leben einfach in einer Wasserkrise, was wir ja tun, sondern auch, sie bezeichnet es so ein bisschen als Liebesbrief zum Wasser. Und das fand ich sehr schön. Und ich habe dann ein Interview mit ihr gehört und sie wird dann gefragt, naja, ob sie jetzt optimistisch ist oder pessimistisch, was denn die Welt betrifft. Und sie hat eine Antwort gegeben und hat gesagt, naja, sie ist pessimistisch im Kopf und optimistisch im Herzen. Und das fand ich so schön, weil ich dachte, alles, was rational ich mir erklären kann, da muss man irgendwie leider pessimistisch sein. Und es ist auch gut, pessimistisch zu sein, um wachsam zu sein. Aber in meinem Herzen möchte ich optimistisch bleiben und ein offenes Herz haben für alles, was auch kommen kann. Ich glaube, das klaue ich mir jetzt, wenn ich mit irgendwen überrede, so postpessimistisch und optimistisch zu sein. Ich werde natürlich die Referenz an Elif Shafak geben, weil das muss ich machen, in unserem feministischen Mindset, um andere Frauen da zu unterstützen. Aber ich finde das einen wirklich guten Zugang, wenn man das dann auch so leben kann.
Das stimmt, das stimmt. Ich glaube, du hast mir auch mal ein Interview mit ihr empfohlen in dem Podcast How to Fail von Elizabeth Day, das ich auch sehr, sehr cool fand und auch allen, die jetzt zuhören, nochmal ans Herz legen kann. Und ich glaube, kann es sein, Sophia, dass du da von dem Buch erfahren hast?
Ja, das wollte ich gerade sagen. Ich habe den Podcast gehört und sie hat mir einfach in so vielen Belangen so aus dem Herzen gesprochen. Dann war ich so, okay, ich muss dieses Buch bestellen. Und dann habe ich es bestellt und dann war ich so, wow, das ist echt ein ordentlicher Schinken. Ich schaue es schon nach, es hat 480 Seiten. Aber man kann es trotzdem sehr gut lesen. Also es ist schon sehr lesbar einfach von diesem Storytelling her.
Würdest du aber sozusagen dem Guardian trotzdem recht geben, dass es zu opulent ist? Oder wie schätzt du diese Kritik ein?
Naja, also der Guardian sagt eben, es gibt sehr viele Metaphern rund ums Wasser. Es ist so ein bisschen überbeansprucht. Es gibt sehr viele Vergleiche. Es ist in streckenweise ein bisschen sentimental. Und ja, sie hat schon wirklich sehr viel mit diesem Wasserbild gearbeitet. Aber ich muss sagen, Ich liebe das. Ich warne euch vor. Und ich kann mir vorstellen, dass ich das auf Deutsch zum Beispiel ein bisschen weniger vertragen habe, weil ich vertrage auf Deutsch absolut weniger Kitsch als auf Englisch zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber das ist einfach unterschiedlich und manchmal ist es dann auch einfach so übersetzt, man denkt sich, oh, das ist einfach nur cringe auf Deutsch. Und auf Englisch denke ich mir, oh, wie schön. Also, ja, stimmt. Für die deutsche Fassung lege ich meine Hand nicht ins Feuer, ihr Lieben, aber ihr könnt uns gerne schreiben auf Instagram oder auf plaudern@diebuch.at, wenn ihr das Buch auf Deutsch lest, würde mich interessieren. Und wie gesagt, ich gebe euch eine kleine Warnung mit, dass es vielleicht sehr opulent sein kann. Aber wie gesagt, I love it. Ich mag das in diesem Buch.
Es muss auch nicht unbedingt nur was Schlechtes sein, ne? Nein. Es ist eben nicht unbedingt minimalistisch, sondern in dem Fall maximalistisch.
Genau, ich liebe halt auch Wasser. Wenn das jetzt vielleicht ein anderes Symbol wäre oder so, dann würde ich es vielleicht auch so ein bisschen sehen, aber in dem Fall finde ich, ist es total, für mich ist es aufgegangen, diese Idee mit diesen Wassertropfen und dem Wasser und diese unterschiedlichen Geschichten, die da miteinander verknüpft sind.
Sehr schön, ja. Nein, ich finde, es klingt auch nach einer coolen Idee. Also du hast mich auf alle Fälle überzeugt.
Sehr gut, das freut mich.
Jetzt haben wir die Autorin schon ein paar Mal erwähnt, aber für alle, die sie nicht kennen, kannst du ein Elif Shafak 101, also was sind die allerwichtigsten Dinge, die man über diese Autorin wissen muss, uns geben?
Also Elif Shafak kommt ursprünglich aus der Türkei und lebt jetzt aber in Großbritannien. Was ich faszinierend finde, ist, dass sie in ihrer Drittsprache schreibt. Sie schreibt nämlich auf Englisch. Ihre Erstsprache ist Türkisch, ihre Zweitsprache Spanisch, weil sie ist bei ihrer Großmutter in der Türkei aufgewachsen und später nach Spanien gegangen. Und Elif Shafak greift kritische Themen auf. Sie sagt selber so, sie will die Stille dort, wo das Schweigen ist, hören und die unerzählten Geschichten erzählen. Und das hat ihr auch schon einige Probleme eingebracht. Zum Beispiel wurde sie in der Türkei schon des Landesverrats angeklagt. Sie wurde dann freigesprochen, aber es gab wirklich regelmäßige Proteste gegen sie von konservativen Menschen in der Türkei. Und diese Proteste, sagt sie, haben sie auf jeden Fall sehr geprägt. Sehr viel später hatte sie dann auch das Coming Out als bisexuell und da gab es dann wieder sehr viel Hass, vor allem auch in den sozialen Netzwerken und auch in der Türkei eben von gewissen konservativen Strömungen. Und ich habe in einem Interview mit ihr gehört, dass sie das sehr bewusst getimt hat, nämlich dass sie das Coming Out dann gemacht hat, als sie das Gefühl hatte, jetzt fühlt sie sich bereit dazu, weil sie hat eben diese anderen Proteste gegen sie erlebt, da war sie nicht vorbereitet drauf, weil sie bekam einfach diese Anklage vor Gericht des Landesverrats, weil sie über Armenien geschrieben hat. Und die Beziehung von Armenien und der Türkei ist sehr schwierig. Es gab quasi große Verbrechen an der armenischen Bevölkerung von der Türkei, aber die Türkei erkennt das bis heute nicht an. Und deswegen hat eben gab es auch diese Anklage, sie wurde später aber auch freigesprochen. Ja, Elif Shafak hat auch Gender Studies studiert und in Politikwissenschaften promoviert. Ich glaube, das merkt man auch ein bisschen, dass sie sich einfach mit verschiedenen politischen Themen gut auskennt. Und sie hat auch einmal gesagt, dass sie nicht den Luxus hat, apolitisch zu sein in ihrem Schreiben, als eine Autorin, die eben aus diesem Kontext kommt, was ich auch sehr spannend fand.
Das stimmt, wer kann sich's leisten, über politische Dinge nachzudenken? Ne? Das ist eine gute Frage.
Ja, das ist eigentlich ein Privileg. Mhm. Und in dem Podcast mit Elizabeth Day hat sie gesagt, da ist nur eine Sache, die ihr wirklich Angst macht, und das ist die Indifferenz. Mhm. Also diese Gleichgültigkeit, genau, sagt man eigentlich auf Deutsch, die Gleichgültigkeit. Und das... Ja, das ist auch hängen geblieben bei mir auf jeden Fall. Mm. Dass es diese Gleichgültigkeit ist, die ihr oft Angst macht.
Mm. Ja, das war wirklich ein sehr beeindruckendes Interview und man spürt, finde ich, wirklich auch in diesem Interview, dass, was für eine tolle Person sie ist. Und ja, ich habe selber noch nichts von ihr gelesen, aber nachdem wir jetzt schon zwei Bücher von ihr hatten, oh mein Gott, vielleicht kommt das dritte Buch dann von mir. Das wäre ja voll arg.
Ja, ich liebe auch das Buch The Bastard of Istanbul. Also ich finde, wenn man so in die Türkei reist und sich auch für türkisches Essen interessiert, dann muss man echt dieses Buch lesen.
Super.
Ja,
Sehr gut.
Und ich habe eben noch ein anderes Interview mit ihr gehört beim The Woman's Podcast. Das verlinken wir auch in den Shownotes. Und auch andere Artikel zum Hintergrund lesen, wenn ihr euch das interessiert, verlinken wir euch auch.
Schreibt uns also gerne auch, was ihr von Elif Shafak haltet, was ihr vielleicht auch schon von ihr gelesen habt. Sie hat natürlich sehr viel geschrieben, muss man sagen, glaube ich. Ne?
Ja.
Und wenn ihr schon dabei seid, dann gebt uns ein paar Sternchen auf eurer Podcast-App und schreibt uns eine Bewertung. Und wir freuen uns natürlich auch sehr, wenn ihr Mitglied von Steady werdet.
Bei Steady könnt ihr unseren Podcast unterstützen und werdet dadurch Teil unserer Die Buch-Community. Wir haben hier zum Beispiel eine gemeinsame Signal-Gruppe. Wir treffen uns auch zum Die Buch-Club einmal im Jahr. Und da diskutieren wir gerne noch ein bisschen weiter und ein bisschen tiefer in unserem Chat über gewisse Bücher, die ihr gelesen habt, die wir gelesen haben. Also wenn ihr Lust habt, Teil dieser Community zu sein und noch viele andere Goodies bekommen wollt, dann geht auf steadyhq.com/diebuchpodcast und mit einem kleinen Beitrag seid ihr schon dabei. Ja, liebe Julia, ich weiß ja, du bist nicht so die Wasserratte wie ich.
Also erzählen wir jetzt die Geschichte vom letzten Sommerurlaub, oder? Ich glaube, ja, es ist Zeit.
Es ist Zeit. Ich habe damit bis zum Schluss gewartet. Julia und ich
waren... Ich habe es nicht kommen sehen. Aber jetzt muss ich sagen, das ist die perfekte Geschichte, um diesen Podcast abzuschließen.
Julia und ich waren am wunderschönen Braunsee, ein See im Salzkammergut, auf Sommerurlaub. Glasklarer See, ihr müsst wissen, Seen in Österreich, Trinkwasserqualität, kann man sagen. Es gab auch einen Pool. Und liebe Julia, wie stehst du zum Traunsee eigentlich?
Ich wollte gern schwimmen gehen, denn tatsächlich ist Schwimmen sehr gesund und es tut mir auch sehr gut. Also deswegen, ich war voll motiviert. Wir sind allerdings gleich ins Strandbad gefahren, dort, wo es auch einen Pool gibt, weil ich schon die Befürchtung hatte, dass ich möglicherweise nicht ins Naturwasser gehen werde, sondern in den Pool. Das hat sich dann auch bewahrheitet. Ich bin vor diesem See gestanden und habe mir gedacht, wow, das ist ein richtig schöner See, so von der Ferne. Ich liebe dieses Blau und die Berge und alles und ich mag es gerne in der Distanz. Ich will eigentlich gar nicht so gern hineingehen. Und dann dachte ich, aber Gott sei Dank haben wir hier auch einen Pool und ich gehe zum Pool. Sophia ging natürlich mit und wir gehen rein ins Wasser und ich denke mir, oh mein Gott, es ist arschkalt. Ich halte es keine 5 Minuten in diesem Pool aus. Sophia sagt noch zu mir, das ist ja voll angenehm und schwimmt los. Und ich denke mir so, Gott, wie soll ich das überleben? Ich glaube, fünf Minuten später war ich dann schon wieder draußen, habe mich gesonnt. Sophia, wie eine Maschine ist sie geschwommen, dann noch in den See rein, wie eine Maschine geschwommen. Ja, ich habe mich ein bisschen gebräunt in der Zwischenzeit.
Ja, wir haben beide unsere Spezialgebiete, so ist das, am See und in diesem Podcast.
Genau, ja.
Aber also, vielleicht, Julia, hat dich ja dieses Buch jetzt motiviert, das ja, Wasser also ich zu
gehe lieben. Wirklich gern ins Wasser. Ich gehe wirklich gern ins Wasser, aber es muss extrem warm sein.
Ja, das stimmt. Also du fährst gerne die Therme.
Ja, ich gehe unglaublich gerne in die Therme, in dieses Wasser, das, weiß ich nicht, 30 Grad plus hat. Das ist genau meins. Da ja. Bin ich voll für Wasser.
Und ich muss sagen, wir nehmen diesen Podcast gerade im November auf, Anfang November. Und ich war gerade gestern noch wandern im Salzkammergut an einem Gebirgssee und ich bin reingesprungen und ich liebe das. Ich glaube, es hatte so 7 Grad. Ach, da fühle ich mich einfach so lebendig. Das ist so schön.
Ich glaube, ich war nur einmal in so einem Pool mit so, der hatte so 12 Grad angeblich.
Ja.
Und ich hatte das Gefühl, ich kriege einen Herzinfarkt. Es war gar nicht witzig. Also ja, da sieht man, wie man dieselbe Situation unterschiedlich wahrnehmen kann. Ne?
Ja.
Perspektiven.
Genau. Genau, man muss manchmal die Perspektive wechseln.
Ja, genau.
Das ist ja unser Credo in diesem Podcast.
Also man sieht, auch was Wasser angeht, haben wir unterschiedliche Perspektiven. Schön, dass wir uns bei der Literatur trotzdem immer wieder einig sind.
Ja, und uns da immer wieder treffen. Und wenn ihr auch Bücher kennt, wo es auch ums Wasser geht, immer her damit. Ich freue mich über eure Buchtipps.
Ja, das wäre auf alle Fälle sehr spannend. Vielen Dank, liebe Sophia, für dieses sehr spannende Buch. Und ja, ich hoffe, ihr seid nächstes Mal auch wieder dabei.
Bleibt fresh.
Ciao.
Tschüss. Das war Die Buch, der feministische Buchpodcast.
Ihr könnt unsere neuen Folgen jede zweite Woche am Mittwoch auf unserer Website www.diebuch.at finden oder in eurer Podcast-App.
Folgt uns gerne auf Instagram unter die_buch und taggt uns, wenn ihr ein Buch einer Frau lest.
Oder schreibt uns gerne Nachrichten und Kommentare und schickt uns ein E-Mail an plaudern@diebuch.at.
Ein ganz großes Danke geht an die Zirkusband, die uns ihre tolle Musik zur Verfügung stellt.